Hallo ihr Mäuse und willkommen zu einer neuen Folge Mauscast. Wir sind Nina
und Helmi
und wir lieben Filme.
Und Serien. Heute
nur
Filme. Ohne Serien.
Ja, heute nur Filme dabei. Zwei Kinofilme, zwei Streamingfilme.
Ja.
Einmal das Phänomen Backrooms, haben wir uns angeguckt, den Horrorfilm. Wir zwei nicht horrorliebenden Mäuse. Dann The Death of Robin Hood. Naja, Name ist Programm. Geht um Robin Hood. Und dann noch im Streaming Hoppers, der ja im Kino lief vor gar nicht allzu langer Zeit. Pixar-Animationsfilm.
Ja.
Und dann Is This Thing On, der letztes Jahr im Kino lief.
Jahr.
Ja, von Bradley Cooper. Genau.
Starten wir mit Backrooms.
Ja.
Also man muss wirklich sagen, wir sind zwei Schisser.
Ja.
Und genau so saßen wir auch im Kino.
Ja.
Als Information vorab. Okay. Also wir sind nicht die Zielgruppe.
Nein,
das auf jeden Fall nicht.
Dementsprechend sind unsere Meinungen auch halt, ja.
Ja. Wir wissen nicht, was für eine oder inwiefern wir eine qualifizierte Meinung äußern können.
Ja.
Aber deswegen können wir das jetzt hier einmal nutzen, um überhaupt zu erklären, was es mit diesem Film überhaupt auf sich hat.
Mhm.
Denn es ist nicht einfach irgendein Horrorfilm, sondern hat ziemlich viel Vorgeschichte. Und zwar, der Hintergrund ist, dass Backrooms auf 4chan zur Internetlegende wurde, was auch gerne Creepypasta genannt wird. Das ist alles 2019 entstanden. Da hatte ein anonymer Nutzer ein verschwommenes Bild gepostet, auf dem leere gelbe Büroräume zu sehen sind mit so einer creepy Neonbeleuchtung. Und die ganze Lore war nämlich, dass man aus der physikalischen Realität weichen kann und in diese Backrooms geraten kann. Da, ja, verschwimmen so ein bisschen die Grenzen zwischen Realität und imaginative, alles, was nicht unbedingt aus der weltlichen, physischen, physikalischen Struktur besteht. So ein bisschen so ein Trespassing-Point.
Ja, so ein Threshold halt. Es ist ja auch diese Liminal
Line Spaces.
Und das ist halt so, Liminal ist halt so dieses, quasi ein bisschen wie in Limbo. Also das ist halt weder das eine noch das andere ist. Es ist so, halt so ein...
Du bist gerade unterwegs, du bist in einem Zwischending.
Ja, genau.
Ja. Und da gerätst du halt irgendwie rein.
Ja.
Es gibt keine genaue Anweisung, wie das passiert. Sondern es ist immer so, sobald so die Realität irgendwie verschwimmt und dann sich diese Spaces quasi öffnen. Das hat sich dann immer, immer weiter entwickelt. Es gab mehr Posts dazu. Es wird auch ausgeweitet, dass sich in diesen Räumen, in diesen Spaces auch irgendwie so creepy Figuren bewegen. Also es wurde zu einer ganzen Legende. Und da ist 2022 auch der 16-jährige Kane Parsons aufgesprungen. Und zwar hat er einen Kurzfilm gemacht über diese Backrooms, also auch in diesen gelblichen Büroräumen. Und das so alles in so einem 90s Camcorder-Style, also so Found-Footage-mäßig. Und er hat da so eine ganz eigene Geschichte noch mit reingebracht, dass es ein Forschungsinstitut gibt, das eben diese Spaces irgendwie erforschen möchte. Und
also das hat er dann so innerhalb von 20 Folgen, die es dann davon gab. Es gab diesen ursprünglichen einen Kurzfilm. Und
der
dann
so 9 Minuten lang war.
Genau,
und dann gab
und
dann es weitere
halt so,
Folgen.
Genau.
Ja. Das wurde millionenfach geklickt, sodass A24 sich dachte, komm, produzieren wir mal einen ganzen Film. In Backrooms spielen Renate Reinswey und Chiwetel Ejiofor mit in den Hauptrollen. Es geht um den frustrierten Möbelhausverkäufer Clark, der quasi einen Fehler in der Realität findet. Ein Eingang in eben diese Büroräume, in diese Spaces, die diese Zwischenstationen sind. Und ja, das ist einfach so eine endlose, surreale Dimension, die er dann immer weiter erforschen möchte und verschwindet, sage ich mal. Und seine Therapeutin Mary macht sich dann auf die Suche nach ihm. Und dann geht es um eben diese verschwommenen Realitäten, Mischung aus Gegenwart, Vergangenheit und alles, was da drin steckt. da sehr viel Interpretationsspielraum.
Ja, ist sehr schwer, diesen Film oder den Plot von diesem Film irgendwie zu beschreiben, weil es auch, ja, also weil diese Backrooms an sich ja schon quasi keinen Sinn ergeben, weil es eben halt diese Zwischenräume sind, die
einfach Anfang, kein Ende haben.
Genau, und die auch, wenn man da drin ist, also da gibt es ja dann auch so diese Puristen, die quasi sagen, nein, die Backrooms sind eigentlich nur genau das, was man auf diesem ersten Foto gesehen hat mit dieser gelben Tapete, diesem Fluorescent Light, und es ist alles leer sonst. Und dann gibt es aber eben auch noch eine andere Ecke in diesem Fandom, sag ich mal, die dann halt da auch noch andere Raumkonzeptionen mit reingebracht hat und die dann auch in diesem Film eben zum Teil aufgegriffen wurden. Und es wird einfach immer weirder und immer sinnloser oder also unverständlicher. Und das ist irgendwie ja mit dem Score zusammen, der dann auch zum Teil sehr intensiv irgendwie ist. Also gar nicht mal dann in den Szenen unbedingt, wo es jetzt so spannend ist und dann da so die Spannung auch durch den Score aufgebaut wird. Aber auch eben in diesen Szenen, wo er das erstmal nur so erkundet.
Ja.
Relativ neutral. Ist natürlich schon ein bisschen creepy von vornherein, aber so, da war schon so. Huah.
Ja. Ich fand den Start auch sehr stark. Mhm. Also, der hat mich schon wirklich ans Ende meiner Nerven gebracht, weil ich dachte mir, um Gottes Willen, wie soll ich diesen Film überleben, wenn ich in den ersten 5 Minuten schon nicht klarkomme?
Ja.
Ist halt auch hier dieses Found-Footage-mäßig Camcorder, er wird erkundet. Dieser ganze Space und man denkt immer, oh, gleich kommt was, über Ecke schauen, so richtig frantic, die Kamera hin und her schwenken, also so auch so nachgucken, wie was ist mit Geräuschen und so. Und so ist das halt schon gestartet. Das heißt, man wurde da so richtig schon so reingeworfen in diese Atmosphäre des ganzen Films, dieser ganzen Backrooms, dieses, ja, ganzen creepy, gruseligen, unverständnisvollen und fand ich wild.
Ja. Ja, und ich fand auch da so den Plot an sich erstmal sehr spannend, so mit Clark, der irgendwie halt am Struggeln ist und eben in Therapie ist. Und ja, da muss man sagen, Renate spielt in diesem Film nicht gut, auch als Therapeutin da schon nicht, aber dann auch später in den Horroraspekten nicht.
Was natürlich schwer ist, Horror zu spielen, aber ich meine, ja, bei Therapeutin so, hat es halt schon ein bisschen
gemangelt. Da hat es schon gehapert, mal unabhängig von ihrem sehr schlechten American Accent.
Wir sind ja Fan, muss man dazu sagen. Also es tut es leid, das sagen zu müssen.
Ja, ja, das fand ich erstmal alles irgendwie ganz spannend und dann wurde es aber mir ein bisschen zu horrorlastig und zu wenig Plot auf eine Art, beziehungsweise sind dann Sachen passiert, weil ich so, okay, das war's jetzt, okay. Und jetzt geht's weiter. Alles klar, okay.
Ja.
Sure. Da hat mir so ein bisschen, aber ich, wie du schon sagtest, da ist halt auch viel Interpretationsspielraum noch in diesem Film, aber mir war dann halt einfach wirklich zu viel der Fokus nur auf diesem Horrorigen. Vielleicht habe ich es einfach nicht verstanden, weiß ich nicht. Ich bin mit Backrooms sonst mit diesem Phänomen nicht so vertraut. Also ich kenne das, ich weiß, dass es existiert und so, aber habe mich da jetzt nie so mit auseinandergesetzt, weil, wie gesagt, wir sind halt nicht so die Horrormäuse, deswegen. Ja, und da hat der Film mich dann immer weiter verloren. Also je länger er irgendwie lief, desto mehr hat er mich verloren. Und dann auch Richtung Ende war ich dann sehr, okay, na ja gut, und jetzt? Und dann war er halt irgendwie vorbei. Und dann war ich so, na gut. Also der letzte Shot im Film ist schon ein bisschen haunting. Aber it is what it is, so ein bisschen.
Es hilft natürlich zu wissen oder zu verstehen, was dieses ganze Backrooms ist, was es damit auf sich hat. Und eben gerade diese Verschiebung von Realitäten und so. Und das ordnet auch vieles dann irgendwie ein mit dem, was eben passiert, nicht passiert oder was passieren könnte. Was mich aus meiner Sicht, ich, wie gesagt, ne, unqualifizierte Opinion jetzt, aber diese creepy Entitäten, die da irgendwo so sich verstecken, was auch immer, für mich war die Wahl dieser Entitäten nicht gut.
Nee, nicht schlüssig so. Irgendwie.
Ich hätte mir jetzt, weil ich meine, es ist auch wieder genau so eine Legende, so Slenderman, ich will da keinen Slenderman haben, so, aber ja. so, es ist, es gibt sowas, auch irgendwas, was vielleicht nicht ganz so greifbar ist, so. Ja, für mich war es einfach nicht diese, die Wahl, das hat mich nicht convinced und da hat mich dann eben der Film dann auch verloren an diesem Punkt. Alles davor fand ich irgendwie spannend und also sehr schwer aushaltbar für mich, aber da dachte ich nur so, okay, da ist was drin oder da kann was passieren und ja, wie es sich dann so am Ende ausgespielt hat, natürlich so, ich glaube, da sollte auch irgendwie dieser Bruch sein zu dem so ein bisschen What-the-fuck-Moment, weil das ja auch irgendwie Teil der Community dann auch so ist im, im Netz und so, aber ja, ich für meinen Teil hätte mir was anderes gewünscht oder hätte mir etwas anderes ausgedacht, aber ja.
Ja, weshalb wir den Film aber überhaupt dann jetzt eben so geguckt haben, ist halt zum einen eben, weil das ja so eine krasse Lore einfach hat und so ein krasses Ding irgendwie ist in der Internet-Culture. Aber eben zum anderen, weil Kane Parsons halt so jung ist, der ist 20 ja erst, der ist not legally allowed to drink. Und der Film hat 10 Millionen US-Dollar gekostet und hat, stand jetzt gerade, fast 273 Millionen US-Dollar eingespielt weltweit. Das ist so insane. Also,
das im Vergleich zu diesen 10 Millionen.
Ja, also ein Film ist ja profitabel ab quasi dem Doppelten, was das Budget war, weil halt Marketingkosten und sowas immer noch dazukommen. Das heißt, ab 20 Millionen US-Dollar wäre der profitabel gewesen. Der ist jetzt halt 250
das ist insane.
Millionen Dollar drüber. Das ist so halt crazy. Gerade wenn man sich auch anguckt, letztes Jahr mit Sinners und so, also wie Horrorfilme irgendwie die Leute anscheinend doch wirklich ins Kino kriegen.
Und gerade auch voll das Ding sind, also wenn man sich auch die, den Cast von den verschiedenen Filmen anschaut, also da wird ja richtig was reingesteckt. Was ich an dem Film noch interessant fand, auch zu den 10 Millionen, was überhaupt in diesen 10 Millionen dann auch noch steckte. Und zwar wurden halt diese Backrooms, diese Spaces halt gebaut und nicht irgendwie animiert und so. Und das, finde ich, hat das dann auch noch mal zum Leben erweckt, obviously, weil es halt geklebt hat, basically. Aber ja, fand ich gut. Das fand ich richtig gut umgesetzt, dieses Set,
diese Backrooms. Auch weil das alles mit so sehr Wide-Angle-Objektiven gefilmt wurde. Und dadurch dann, wenn dann irgendwie so eine Hand irgendwie von einem Charakter, der dann da irgendwie was angeguckt hat, so Richtung Kamera ging und die dann so immer noch im Frame war, weil es halt eben, ja, durch den weiten Winkel das, so, das
fand und dadurch ich, ja diese Dimension aber auch nochmal so anders wirkt.
Das war sehr, also ist auch sehr logisch, das zu wählen, aber es hat auch sehr gut
gepasst. Das hat gepasst, das war stimmig, was das anging,
Ja, ich habe dem keine Sternebewertung gegeben, weil ich nicht finde, dass ich das sollte, weil ich bin halt kein Horrorfan. Dementsprechend bin ich kein Fan in dem Sinne von dem Film.
Ich weiß nicht, was die Ansprüche sind.
Ja, ich hatte so ein, wir hatten ja halt eben so ein bisschen die Probleme mit der Story an sich und auch dem Schauspiel und so weiter. Aber ja, die Horroraspekte an sich haben ja funktioniert. Deswegen, ja, ich glaube, ist besser, wenn man sich da dann einfach mal ein bisschen raushält.
Aber das fand ich auf jeden Fall trotzdem spannend zu gucken, gerade weil es eben so ein großes Internetphänomen ist.
Ja.
So, da again auch wieder Education in a way.
Yep. Machen wir weiter mit The Death of Robin Hood. Regie geführt hat da Michael Sarnowski. Der hat, was hatte der denn noch? Irgendwas hatte der doch gemacht. A Quiet Place Day One. Den hatte der hier recently gemacht. Es geht in dem Film um Robin Hood, gespielt von Hugh Jackman, der als Gesetzloser in einem einsamen Tal da lebt, irgendwo mitten in der Natur im wunderschönen Nordirland. Mhm. Also wirklich sehr schöne Vistas, die da eingefangen wurden. Und ja, dann kommt er mal wieder in einen sehr gewaltvollen Kampf. Er wird schwer verwundet und landet dann in einem Nonnenkloster, wo er dann eben auf die Schwester Bridget trifft, gespielt von Jodie Comer. Da ist dann ein sehr starker Kontrast zu seinem bisherigen Leben. Mhm. Und irgendwie gibt es auch so ein bisschen den Ausblick auf Vergebung.
Mhm.
Und ja, das ist eben ein starker Kontrast zu dem, wie er sein Leben bisher geführt hat. Und er wird eben mit dieser sehr dunklen Vergangenheit dann einmal durch diesen Kontrast, aber auch dann durch eben andere Figuren immer wieder nochmal damit konfrontiert, wie er sein Leben bisher gelebt hat. Und ja, diese Legende von Robin Hood ist ja so ein bisschen, dass er der war, der den Reichen das Geld gestohlen und dann den Armen gegeben hat. Und dass er so ein Guter war. Mhm. Und ich würde nicht sagen, dass es hier in dem Sinne auf den Kopf gestellt wird, aber es wird halt hinterfragt, ob die Mittel, zu denen er gegriffen hat dafür, mhm. ob die gerechtfertigt waren.
Ja.
Und das finde ich eine sehr spannende Sache. Und genau, was auch noch eben da so mit reinkommt, ist so, wie wahr sind welche Geschichten und wie mhm. wahr ist die Legende über ihn und wie romantisiert ist es vielleicht auch oder halt nicht. Und ja, das finde ich sehr spannend, auch wenn ich in meinem Leben nicht so viele Berührungspunkte mit Robin Hood hatte. Also ich habe den Disney-Zeichentrickfilm geliebt als Kind. Also ja, ich hatte den auf VHS. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ja, dann habe ich nur mal den Kevin Costner Robin Hood Film geguckt, weil meine Stiefmama den ganz toll findet. Weil Kevin Costner.
Ja.
Und ja, das war's eigentlich.
Ja. Ich auch nicht wirklich.
Hast du den Disney-Film mal gesehen?
Ja. Den habe ich geguckt. Ein paar Mal. Wahrscheinlich aber auf Finnisch. Und ich kann mich nicht richtig gut dran erinnern. Aber ich meine, diese ganze Legende und so, also das kennt man ja, weiß man. Aber ich fand, es war eine sehr interessante Prämisse, die hier ausgearbeitet wurde. Ich weiß aber nicht, ob der am Anfang ganz so brutal hätte sein müssen.
Das war schon ein bisschen doll.
Also man hätte das auch, also man hätte das genauso rüberbringen können, was damit gesagt werden sollte, hätte man auch ein bisschen weniger oder weniger brutal oder weniger zeigend machen können.
Also wir haben hier so Game of Thrones, House of the Dragon Levels von
Also von
wie grafisch es ist, nochmal mehr Brutalität. Aber
ja, ich fand's schlimmer. Fand ich schlimmer. Ja. Es ist ja auch jemand nach, weiß ich nicht, 15 Minuten oder so rausgelaufen, als diese Szenen halt eben passiert sind.
Ja.
Als die dann überwunden wurden, diese Szenen, konnte ich mich mehr drauf einlassen, weil es dann ja eben auch viel mehr um die Person ging und die Vergangenheit und wie unterschiedliche Menschen, die ins Leben treten, ja, Leute beeinflussen können oder auch so ein bisschen Remorse triggern können und so. Das fand ich dann halt viel, viel, viel spannender, als mir irgendwelche grafischen, krassen, brutalen Szenen anzugucken.
Da gab es ja dann auch halt einen Wechsel in der Aspect Ratio. Also wir fangen ja mit einer Widescreen Ratio an und wir haben diese Vistas und dann haben wir diese sehr actionlastigen, gewaltvollen Szenen und dann geht es halt über in ja so ein schmaleres Format, was dann ja einfach, also ich mag das immer sehr gern, weil ich finde, das ist immer so ein bisschen intimer irgendwie und so ein bisschen ja, mehr so charakter-focused und nicht so, also Story im Sinne von Action-lastig oder sowas. Das fand ich sehr schön. Ich fand allgemein die Cinematography sehr schön. Der Film ist auch analog gefilmt. Da gibt es wirklich ein paar Einstellungen, auch einmal mit Hugh Jackman, wo er in so einer Höhle ist und da ist es ganz dunkel und dann reflektiert sich das Licht nur in seinen Augen und das, also wirklich.
Ja, wirklich also ganz toll.
Wirklich richtig, richtig tolle Einstellungen zum Teil. Den Score fand ich auch fantastisch. Der hat sehr gut so set the scene, sehr gut. Und was ich halt auch so an der Inszenierung an sich cool fand, ist, dass der Film ja an sich diese Legende in Frage stellt. Und dadurch, dass es sehr häufig sehr nebelig ist oder dann hast du da so die Gischt vom Meer und so. Und dadurch ist alles die ganze Zeit mystisch. So ein bisschen in a haze.
Yeah.
Und es ist so ein bisschen dieses, ja okay, was ist wirklich wahr, was ist nicht wahr, welche Geschichten sind mit der Zeit anders überliefert worden und so. Es ist alles so ein bisschen ungewiss irgendwie. Und das fand ich eine sehr, ja, sehr gute Wahl, das dann so zu inszenieren, um das auch bildlich dann nochmal darzustellen. Weil ja auch im Film selbst dann über Robin Hood halt gesprochen wird, weil er nicht überall dann sich auch mit seinem Namen halt vorstellen, weil er halt von vielen Leuten auch gehasst wird. Und dann geht es halt darum, und da gab es ja diese Geschichte über Robin Hood und er ist so, nee, das stimmt so gar nicht oder nee, das kenne ich gar nicht oder was auch immer. Solche Sachen, die dann da mit reinkommen, fand ich sehr spannend und halt, wie du schon sagst, also so, ich fand auch dieses, das war schon sehr gewaltvoll, aber so das zweite und das dritte Drittel vom Film, die haben das dann für mich auf jeden Fall rausgeholt. Und wenn es nur Jodie Comers Haircut ist, Spoiler Alert, man sieht ihre Haare, Spoiler Alert, it's fucking hilarious.
Das war wirklich lustig. Ich weiß genau unsere Reaktion, als es das erste Mal zu sehen war. Wir haben so,
what is going on? Ja, halt wie du schon sagst, auch so spannende Themen, die da dann aufgemacht werden mit so Menschen, denen man begegnet und wie die zu einem finden. Found Family in a way ist da auch mit drin. Mehr vielleicht erzwungen als jetzt so, ne? Aber
auch so ein bisschen Vergebung natürlich auch ein Thema, aber auch so ein Hinterfragen der eigenen Verhaltensweisen oder der Vergangenheit, wie man sich wie verhalten hat und wie man sich besser verhalten kann und wie man Menschen auch eine Chance geben kann, sich selbst zu schützen, aber halt eben auch im Umfeld Menschen zu schützen, dass nicht alles immer so notwendig sein muss oder wie man denkt, dass es irgendwie gezwungen ist oder gezwungenermaßen sein sollte und so. Also wie das das immer gegenüberstellt, fand ich sehr spannend.
Ja. Ja. Und ja, fand ich einfach irgendwie spannend, so ein Tag zu dieser Geschichte zu haben. Hugh Jackman spielt auch sehr gut. Genau, Bill Skarsgård haben wir sonst noch im Cast und hier Murray Bartlett. Ich möchte immer einen anderen Namen bei dem sagen. Ich weiß nicht, warum Mary Bartlett. Und Noah Jupe, der ja in Hamlet, den Hamlet dann auf der Bühne gespielt hat, der der größere Bruder ist von Jacoby Jupe, der den
Jungen,
den Sohn, den echten, worauf das quasi basiert, gespielt hat.
Ich bin sehr proud, weil wir saßen da und wir waren so, wir kennen den, woher kennen wir den?
Ja.
Und dann irgendwann war ich nur so, Hamlet.
Ja,
war ich richtig, richtig stolz auf mich. Weil ich den sonst eigentlich, sonst habe ich den noch nie irgendwo gesehen. Ja. Da war ich ein bisschen proud,
Ja, ich habe den, was habe ich denn gegeben? 3,5?
Du hast 3,5, ich habe 3.
Classic.
Also so.
Classic. Ja. Nee, aber fand ich.
Ja.
Runden Film. Hat auch, also war schön, den halt im Kino zu gucken, so mit den Bildern und so. Ja. Ja, dann Streaming. Haben wir einmal Hoppers, der ist bei Disney Plus hier. Ja, also der lief ja im Kino und irgendwie haben ja alle von dem geschwärmt und alle fanden den so toll und das Internet fand den auch ganz toll, also erwachsene Menschen fanden den toll und so weiter und so weiter. Wir haben den dann im Kino irgendwie verpasst zu gucken, beziehungsweise bei York hier, bei den York-Kinos, lief der halt nur auf Deutsch und wir hatten aber eigentlich keine Lust dafür zu bezahlen und deswegen, here we are now.
Ja,
hol uns doch mal ab.
Es geht um Mabel. Sie ist ein großer Tierfan. Sie ist auch Aktivistin, was die Umwelt angeht. Und ja, da gibt es so einen Teich, wo sie immer mit ihrer Oma war. Und da sind jetzt alle Tiere verschwunden. Und es wird eine große irgendwie Autobahnbrücke,
So eine Ringbahn für Autos.
Für Autos, halt wirklich gebaut. Und der Bürgermeister ist total dahinter, dass das jetzt alles gebaut wird. Und das möchte sie stoppen, weil das eben das Tierreich so ein bisschen ganz stark zerstören wird. Und um denen einen Riegel vorzuschieben, müsste sie aber erstmal schaffen, die Tiere wieder zurück zu diesem Teich zu führen. Weil erst dann kann man das überhaupt irgendwie stoppen mit Umwelt.
Ja, irgendwie halt dann Artenschutz und so Richtlinien,
genau. Ja, und aus Zufall findet sie heraus, dass es neue Technologien gibt. Ihre Dozentin, dass die etwas erfunden haben, und zwar, dass du dein Bewusstsein in einen Tierroboter schicken kannst.
Ja, so ein lifelike-Tierroboter.
Ganz genau, ja. Also ist Mabel dann in diesem Biber, sieht aus wie ein richtiger Biber, kann aber Tiere auf einmal verstehen, wenn die sprechen und kommt dann so in den Kontakt mit den Tieren und versucht sie eben dazu zu bringen, wieder zu dem Teich zurückzukehren und it's a wild ride.
Was zur Hölle war das, habe ich mir danach gedacht.
Überstimulierender Fiebertraum.
Ja. Und das Schockierendste daran ist, dass der Drehbuchschreiber, Autor, der gleiche ist wie bei dem Pixar-Film Luca, den ich fantastisch finde, und dem Film Me and Earl and the Dying Girl. Auch also ein herzzerreißend schöner Film mit Olivia Cook übrigens. Er ist schon etwas älter, aber auch wirklich ein sehr, sehr toller Film. Und ich verstehe nicht, wie jemand so welche tollen Filme schreiben kann. Und dann das. Die Idee fand ich ja noch ganz witzig von Hoppers. Ja. Also, weil ne, mit dem Hoppers, das wird dann auch so Hopping genannt. Also, dass du dann in ne, dein Geist da rein hoppt. Dieser Film ist FSK 6. Nein.
Nee.
Also, ich als Sechsjährige wäre da, glaube ich, schreiend oder heulend oder beides rausgerannt aus dem Kino, wenn ich den da gesehen hätte.
Also, abgesehen von der Spannung oder dem Pace, whatever, aber so teilweise dann, wie der Bürgermeister mal ausschaut.
Ja.
So, also es gibt wirklich Szenen, da sehen die einfach richtig gruselig aus. Also wirklich gruselig und bewegen sich komisch, freaky und also es ist it's haunting.
Ja.
Wie ist das für Sechsjährige so, hä?
Ja, ich verstehe das auch nicht. Und es ist so ein bisschen so Cocomelon-Vibes. Mhm. Also es passiert die ganze Zeit ganz viel Kram. Die Charaktere, also vor allem auch Mabel, aber auch eben diese Professorin, Dozentin da mit der Technologie, die sind so
dauergestresst.
Drüber auch. Ja, also auch wie die gucken, wie die sich verhalten, wie die sich bewegen. So, die können keinen Moment mal irgendwie stillstehen. Und also außer wenn Mabel da auf dem Stein mit ihrer Omi sitzt und die Tiere anguckt. Sonst kann die aber auch kein bisschen ruhig halten oder irgendwie mal einen Gedanken zu Ende führen. Und das fand ich so anstrengend, weil du dann hast du diesen einen Biber, der so als Comedic Relief so das komplette Gegenteil ist. Loaf heißt der, wie halt ne, so ein
Brot.
Ein Leibbrot. Und der ist halt so, der ist quasi so auf 1% oder minus 10% oder sowas. Mhm. Und die beiden, also ne, Mabel und die Professorin sind so die ganze Zeit auf 200%. Also das ist so der Kontrast irgendwie. Und das funktioniert dadurch aber für mich gar nicht, weil dann der Kontrast halt viel zu hoch ist. Mhm. Und das so überspitzt dann irgendwie dargestellt wurde. Und diese Charaktere auch irgendwie, also auch vom Character Development und so her, das hat alles keinen Sinn. Und nee, da sind wirklich so, also da gibt es dann Szenen, wo du dir einfach nur denkst, in meinen kühnsten Träumen wäre mir das nicht eingefallen. Mhm. Da gibt es dann was mit einem Hai.
Ja.
Noch thematisch.
Es gibt aber auch dann noch etwas mit einer Mutter.
Ja.
What is happening? Also es war wirklich der Ton. Schnell, laut, alles durcheinander geredet. Viel zu viel. Der Score, aber auch die Dialoge, alle anderen Geräusche. Zu viel schon.
Ja.
Der ganze Pace des ganzen Films, weiß ich nicht, was die da machen. Double Time, wirklich.
Ja.
Und es gibt halt auch keinen richtigen Erzählstrang oder halt so ein Erzähl-Arc, weil es einfach die ganze Zeit oben gehalten wird. Es gibt nicht mal einmal so einen kurzen Downer, selbst mit den, weiß ich nicht, dem einen Biber, der dann da voll gechillt ist, selbst mit dem ist es trotzdem die ganze Zeit eben auf Dauerbeschallung. Also es gibt keine Ruhephasen, es gibt nichts, wonach es dann wieder halt eben ansteigen kann, sondern es wird einfach, es geht steil, linear nach oben und es hört nicht auf, es fällt nicht ab.
Ja.
Und es war so stressig, das zu gucken.
Ja.
Nie.
Ja.
Nie. Eskalation pur, ganze Zeit.
Ja, und dann, also dieser ganze Plot ergibt halt auch gar keinen Sinn so richtig. Also das quasi das Verständnis von Tieren gegenüber Menschen und Menschen gegenüber Tieren. Also was die voneinander, von deren Lebensweisen und deren Gedanken dann verstehen können und was wiederum nicht, ergibt dann halt auch gar keinen Sinn. Also bei Mabel ist ja dann eben da bei den Tieren und weiß dann halt, mit denen zu sprechen und so weiter und kann denen dann Sachen irgendwie sagen und dann nehmen die das zum Teil einfach hin, aber an anderen Stellen sind sie dann wieder so, hä? Wie? So, und dann bin ich so, na, du kannst ja nicht das eine verstehen und das andere dann irgendwie nicht. Also da ist halt kein roter Faden irgendwie drin.
Teilweise dann über Technologie.
Ja.
Als gesprochen wird, so ja. Wie die wissen jetzt, dass sie auf den Knopf drücken können und dann passiert was, wie die wissen, dass man in ein Biber, in einem Roboter-Biber hoppen kann, so wie.
Ja, und das ist einfach, ich glaube auch für, also, weiß nicht, also Kindern würden diese, ich sag mal, Plotholes wahrscheinlich nicht so auffallen, aber dann ist halt wieder die Frage, ob die Kinder überhaupt mitkommen bei dem Film. Ja. Also so, beziehungsweise ob die halt mitkommen bei der Message, wo auch ein bisschen fraglich ist, was ist die Message so über Naturschutz hinaus? Also so, so viel ist da halt irgendwie auch nicht so, ja, nee.
Ich glaube, dass man daraus was richtig Cooles hätte machen können. Ja. Also die Prämisse und diese, wie die Story überhaupt beginnt. Mhm. Also bis zu einem bestimmten Punkt,
ja.
Da war es auch schon zu laut, zu hoch, zu viel. Aber was da erzählt werden sollte, wohin es führen sollte, war ich so, okay.
Und dann irgendwann. Und dann
auf einmal eskaliert es, ja. Es ergibt keinen Sinn. Und dann ist einfach wirklich so. Ja.
Da kommen dann noch so neue Charaktere mit dazu, die auch alle völlig abgedreht sind auf einmal. Und ab da eskaliert es einfach nur noch mal dreimal mehr.
Ja.
Und ohne Sinn und Verstand auch wieder. Einfach so, irgendwer ist dann böse, einfach for the sake of being böse. Und wir brauchen jetzt halt gerade, wen der böse ist, irgendwie so nach dem Motto. Und ja,
nee, das hat also, mich an den, wie hieß das Buch? Ich weiß jetzt nicht, ob ich den das richtige Datum sage, aber von Erich Kästner, irgendwie der 36. Mai oder so. Also so gewollt, nicht richtig im Kalender. Und das ist dann auch so ein Loco-Day, alles geht wirr und verrückt und so. Und daran hat mich das total erinnert, weil ich das als Kind gelesen hatte. Und auch da war ich so, what's happening? Und so habe ich mich auch bei diesem Film jetzt gefühlt.
Ja, also sorry, aber leider keine Empfehlung. Guckt euch auf Disney Plus lieber Luca an. Das ist wirklich, also ich liebe den Film. Ich muss den auch mal wieder gucken. Hast du den schon mal gesehen? Nee. Da geht es halt um so ein Meereswesen, was dann halt an Land geht und dann eben auch halt so einen menschlichen Körper bekommt. Der ist auch so schön animiert, dieser Film. Und dann geht es halt um eine Freundschaftsbeziehung zwischen zwei Jungs.
Und
nein. und ja, einfach so ganz, ganz niedlich und auch halt ein bisschen drüber. Die Charaktere sind auch welche, die sind halt drüber, aber der Kontrast ist nicht so stark und es ist immer noch irgendwie im Rahmen von eben dem Etablierten in dem Film und irgendwie passend dazu. Es hat alles einen Rahmen, den man irgendwie, der ersichtlich ist, den man abstecken kann, in dem man sich dann befindet. Und hier wird dieser Rahmen dann einfach, vor allem durch diese technologischen Aspekte und wie die dann im Laufe des Films irgendwie noch mit eingebracht werden, einfach massivst gesprengt. Ja.
Ja.
Gut.
So viel dazu.
Ja. Nächster Film.
Nächster Film.
Is This Thing On? Auch bei Disney Plus, aber nur mit VPN in UK oder Irland.
Upsi.
Upsi. Wir wollten den jetzt aber irgendwie gern beide dann gucken, als wir gesehen haben, dass es den da gibt. Regie ja auch von Bradley Cooper, der spielt auch selbst eine kleine Rolle. Ich habe den erst gar nicht erkannt in der ersten Szene, wo er mitspielt.
Ich auch nicht.
Auch
die Charaktere, also die ganze Figur.
Ja.
Bild.
Ja, ja. Also es geht darum, dass Will Arnett und Laura Dern, also die beiden spielen ein Ehepaar, verheiratet in einer Beziehung seit über 20 Jahren, zwei junge Söhne und die haben sich irgendwie auseinandergelebt, wie das ja gern mal so passiert und entscheiden sich dann, separate Wege zu gehen. Er zieht dann in ein Apartment, lebt da erstmal alleine, so ein bisschen Bachelor-mäßig. Sie bleibt mit den beiden jungen Söhnen im Haus. Und eines Abends, wo er dann irgendwie nicht so richtig weiß, wohin mit sich, läuft er da die Straße lang, sieht da irgendwie eine Bar, einen Club. Und da ist Open Mic Comedy Night. So, deshalb muss man 15 Euro zahlen, um reinzukommen. Das Geld hat er gerade nicht dabei. Dann sagt der Türsteher, naja, du kannst dich halt auch auf die Liste schreiben und am Open Mic teilnehmen, dann ist halt for free. Und dann ist er so, ja, okay, I guess. Und dann macht er das und fängt dann erstmal irgendwie an, von seiner Situation zu erzählen, die er jetzt gerade hat, irgendwie mit dieser Trennung, mit seiner Frau und oder noch Frau und den Söhnen und alles irgendwie. Und kriegt dann irgendwie auch ein paar Lacher.
Ja.
Und irgendwie ist es ziemlich befreiend für ihn. Und es bleibt dann halt nicht nur bei diesem einen Mal. Und für ihn hat das irgendwie dann so einen therapeutischen Aspekt, der ihm dabei hilft, diese Situation, diese neue Situation zu navigieren und
eine Leidenschaft zu haben.
Ja, irgendwie einen Purpose.
Mhm.
Und ja, irgendwie auch die Beziehung zu seiner Frau, noch Frau, irgendwie nochmal anders zu sehen und irgendwie da, ja, halt irgendwie mit umzugehen. Und da ja auch dann eine Community findet und so, die ihn alle auch mit offenen Armen aufnehmen. Das war total süß zu sehen. Die sind zwar so, deine Comedy ist zwar echt nicht so gut, aber wir mögen dich halt voll gern, mhm, so. Ja, und so nimmt das dann seinen Lauf. Ich musste an ein Zitat aus Succession denken. Und zwar aus dem Staffelfinale von der zweiten Staffel. Und zwar sagt da Tom Wormsgans zu seiner Frau, Shiv Roy, oder Siobhan, I wonder if the sad I'd be without you would be less than the sad I get from being with you. Und das ist halt auch was, was dieser Film irgendwie aufmacht. Mhm. Sind sie ja trauriger, diese Beziehung zu verlassen oder in der Beziehung zu bleiben? So, was ist das kleinere Übel quasi? Mhm. Mich hat der Film überrascht. Ich dachte nicht, dass ich den so mögen würde.
Ja, same. Wirklich same.
Ja.
Hat irgendwie, hat halt nicht so schön geredet.
Ja.
Oder rosarote Brille. Und natürlich, also so wie der Film dann verläuft, ne? Okay. Kann man sich irgendwie auch dann denken. Aber trotzdem war es irgendwie erfrischend.
Mhm.
Für so eine Geschichte war es irgendwie erfrischend und...
Es war irgendwie so ehrlich.
Ja, ich wollte gerade ehrlich sagen, ich hatte das gerade so, ja, ehrlich, war ehrlich, ja.
Und das war irgendwie schön, also die spielen auch schön, sehr subtil, mhm, aber so, die spielen halt, finde ich, so die Menschen einfach als volle, vollwertige Charaktere, mhm, und nicht so als diese Ehepartner, die unglücklich in ihrer Ehe sind, sondern so, das sind komplette Charaktere, die rund sind, die auch im Skript ziemlich rund dargestellt werden und so. Und ja, weiß ich, ja, irgendwie dann die Beziehung halt zu den Kindern, die sie haben und wie unterschiedlich die dann ist und was dann irgendwie auch so, da werden dann halt Fragen laut gestellt, die man sich dann vielleicht selbst stellen würde, wenn, mhm, man in der Situation wäre, aber sich vielleicht nicht trauen würde, halt sie laut zu stellen. Wo der Film dann kein Blatt vor den Mund nimmt. Ja. Und das, ja,
ja,
also.
Und auch alles sehr gut rübergebracht. Mhm. Also natürlich die Szene, wo er das erste Mal auf dieser Bühne steht, mhm, und es ist unangenehm und, ja, so. Und es ist aber nicht dieses Fremdscham unangenehm,
mhm,
sondern so diese Unsicherheit und was da irgendwie so mitschwingt. Und ich finde, die haben das sehr gut hinbekommen, mhm, ohne dass das dann so überschattend ist.
Ja.
Aber trotzdem immer präsent.
Und ja,
das fand ich auch gut.
Ja.
Und lustig fand ich aber, dass eine Aussage getroffen wurde von wegen, ja, I know a cool place around the corner. Und dann ist es dieser Comedy-Club. Ich fand's ein bisschen hilarious, ja.
Ja. Ja. Ja, das war schon funny. Was ich auch ein bisschen funny fand, du hast ja Aftersun immer noch nicht gesehen.
Nee. Shame on me.
Es ist das gleiche Lied am Ende dieses Films wie bei Aftersun. Und ich muss sagen, es passt bei beiden Filmen sehr gut. Also hier ist es noch mal mehr im Film auch mit, mhm, drin. Also so hat ein Teil der Story führt quasi darauf hin, dass dieses Lied da dann läuft oder gespielt wird. Und ja, fand ich irgendwie einen sehr schönen, runden Abschluss auch für diesen Film. Also, ja, es war passend und ja.
A Service Note, ich weiß jetzt nicht, ob es nur mit VPN ist oder nicht, aber auf Netflix ist jetzt Aftersun.
Hm.
Ja. Hm. Aber ich weiß nicht, ob, ich hatte VPN auf jeden Fall noch an, deswegen weiß ich nicht, wie das bei dem deutschen Netflix ist, aber ja.
Ja, ich glaube, soweit ich weiß, ist der in Deutschland bei Mubi.
Mhm.
Und
ja, dann haut
ja,
England VPN rein und
ja,
let's go.
Ja, also ist das Thing On auf jeden Fall eine Empfehlung, würde ich sagen.
Ja.
Ist so ein netter Film einfach.
Ja, lässt dich was fühlen.
Ja, ist nicht zu nicht zu traurig, nicht zu irgendwas. Es ist einfach, ja.
Ja.
Kurz und knackig.
Knackig. Deine Maus?
Meine Maus.
Der Woche.
Der Woche, ja. Ich nehme Laura Dern, weil ich sie da in dem Film einfach wirklich sehr gut fand und sie mir auch, ich habe noch nicht viele Interviews oder so mit ihr gesehen, aber irgendwie ist sie mir sympathisch. Und ich muss halt bei ihr immer an diese Kampagne von David Lynch denken, wo er da mit dieser Kuh sitzt und sie für Oscar-Consideration, ja, ne? Und es gab jetzt die ersten Set-Fotos von ihr von
ja, The White Lotus.
Und da war so ein Tweet, I've seen enough, give her the Emmy.
Ja.
Und so agreed, also das Outfit mit, wie sie da aussieht. Ja,
passt.
Hyped.
Passt.
Ich bin sehr hyped, dass sie Helena Bonham Carter ersetzt hat, muss ich sagen. Ja. Weil Laura Dern spielt Rich White Woman insanely well. Big Little Lies, auch fantastische Serie, Leute. Ja. Deine Maus?
Zu ihr finde ich noch funny, weil, also so, ich habe mir sehr wenig Notizen zu diesem Film gemacht, so, weil ich einfach so go with the flow. Einer von meinen drei Notizen war Laura Dern.
Ja.
Einfach nur so, mehr brauche ich nicht sagen.
Ja.
This is the, this is the point. Meine Maus, Jodie Comer.
Ja.
Mit ihren Haaren. Nein, nicht aufgrund ihrer Haare, aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich sie auf einem Bildschirm, auf einer großen Leinwand sehe.
Ja, die enttäuscht ja auch einfach nicht. Also, I'm yet to see a bad performance.
Ja, und es ist so natürlich schön anzugucken, aber auch so, ich finde so, wenn sie spielt, bringt sie so eine, also natürlich von der Figur so eine Atmosphäre mit, aber auch irgendwie von sich selbst. Mhm. Also, ich fühle mich immer so ein bisschen umwoben.
Mhm.
Ich kann es nicht richtig erklären.
Ja.
Aber bei jeder
Aura,
Figur.
Aura einfach.
Die Aura, ja.
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 Deswegen. Und ihre Haare sind einfach funny in dem Film.
Ja.
Ja.
Ja. Dann war's das auch für heute.
Bis
nächste Woche.
Bis nächstes Mal.